Down, Set, Talk, College Update.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu diesem Downset Talk College Update, dem letzten College Update für diese Saison. Es steht nur noch ein Spiel an und das ist das National Championship Game zwischen Georgia und TCU. Darüber werden wir heute ausführlich sprechen und mit wir meine ich natürlich mich selbst, Adrian Franke, aber auch unseren College-Experten Jan Wegwerth. Hallo Jan.
Moin moin. Tja, endlich gab es mal richtig was zu sehen in den Halbfinals, wa?
Ja, kann man so sagen. Was macht der Puls so zwischen Halbfinals und Vorfreude aufs Championship-Game? Bist du schon wieder runtergekommen oder schon wieder auf dem Hoch?
Nee, geht so. Also ich muss sagen, diesmal hat mich die Bowl-Saison einfach nicht ganz so mitgenommen. Ich glaube, das wird auch in den zukünftigen Jahren nicht wahnsinnig viel mehr werden, einfach weil es einfach so viel Opt-outs gibt und so. Und sonst war das so ein bisschen, da hat man sich auch auf den Rose Bowl richtig gefreut und auf den auf andere Bowl-Spiele, den Cotton Bowl danach. Das war so ein bisschen dann irgendwie wie so ein Dessert, aber so richtig gepasst hat es nicht. Und klar, die beiden Spiele waren absolut spektakulär, aber danach war ich auch erstmal fertig damit und muss jetzt die Spannung erstmal wieder aufbauen.
Ja, absolut friendly. Ich habe Alabama habe ich mir noch angeschaut, weil da gab es ja durchaus interessante Draft-Spieler auch zu sehen.
Das war ja quasi der Auftakt zu den Halbfinals.
Genau, das war dann der Auftakt. Wir müssen auch kurz über diese Halbfinals zumindest sprechen. Wir werden uns natürlich heute auf das Championship-Game fokussieren, aber allein aufgrund der Art und Weise, wie diese Halbfinals, was da passiert ist, müssen wir zumindest kurz drüber sprechen. Und ich weiß noch, dass eine der Sachen, die du dir in unserer Preview auf die beiden Halbfinals ganz spezifisch gewünscht hattest, Spannung war. Und Spannung gab es auf jeden Fall. Und das wirklich auch in beiden Spielen. Im zweiten Halbfinale hätte es fast die große Überraschung gegeben, die es im ersten ja schon davor gegeben hatte. Ohio State hatte Georgia am Rande einer Niederlage. Erst wirklich ein Last-Minute-Touchdown-Drive der Bulldogs plus dann das verschossene Field-Goal von Ohio State. Ein 50-Yarder hat diese Überraschung letztlich verhindert. 42-41 für Georgia. Am Ende, das hätte also wirklich das Game-Winning-Field-Goal auch sein können. Und auch wenn ich mir sicher bin, dass er das Spiel wahrscheinlich noch lieber gewonnen hätte, aber für CJ Stroud, den Quarterback der Buckeyes, muss man schon sagen, das war gegen diese Defense als letztes Bewerbungsschreiben, bevor er in den Draft geht, war das eigentlich schon, also viel besser, abgesehen vom Endergebnis, viel besser eigentlich, hätte es nicht laufen können, oder?
Ja, von der individuellen Leistung war das eine Wahnsinnspartie von ihm. Das kann man nicht anders sagen. Er hat genau das gemacht, was wir ja auch vorher überlegt hatten. Er hat die Sidelines angegriffen, Perimeter angegriffen, mit seinen Super Receivern, mit Marvin Harrison insbesondere, aber eben auch mit Emeka Ibuka. Die O-Line hat ihm Zeit gegeben, das muss man natürlich auch sagen. Die Blitze ist super aufgenommen. Er hat halt viel in der Pocket auch ruhig stehen können, dadurch eben auch andere Pässe wählen können, auch über die Mitte, diese tiefen Overroutes auf Ibuka, die haben super funktioniert. Aber er hat eben auch was gezeigt, was man vorher nicht so viel gesehen hat. Also er hat halt gegen Druck gut agiert. Er hat eine Pocket Presence gehabt, die wirklich großartig war. Er hat viele tiefe Dropbacks genommen, auch gegen das Dauergeblitze. Also er hat da auch gut agiert. War akkurat, gut, das wusste man vorher. Das ist er sowieso, wenn er in der Pocket steht und keinen Druck kriegt. Aber er hat halt auch wirklich richtige Entscheidungen getroffen. Und vor allem eben mit seinen vermeintlichen Schwächen beeindruckt. Ne, dem Verhalten under pressure, der Mobilität, dem Kreieren außerhalb der Struktur.
Kreieren, ja. Ne, das war echt auffällig. Ja.
Ne, das waren ja, da war ja ein, zwei Plays, der zweite Touchdown auf Marvin Harrison, der hätte auch von Caleb Williams sein können. Ja, das, da hätte man gedacht, naja gut, das passt. Und von Stroud hätte man sich unbedingt erwartet. Und dass er dann auch gerade in der zweiten Halbzeit, als die Blitze immer mehr wurden, als Georgia auch, wie das so oft ist, eben bei Kirby Smart oder auch Nick Saban, wenn nichts funktioniert, wird geblitzt und Man-Coverage gespielt. Und da hat er ja dann auch viel einfach die eigenen Beine in die Hand genommen. Das ist ja etwas, was man überhaupt nicht gewohnt war von ihm. Ja, er ist ja wirklich der reine Pocket-Passer. Und da hat er gesehen, gerade wenn er Two-Man hatte, also wirklich auch zwei tiefe Safeties und dann alle anderen Spieler mit dem Rücken zu ihm oder eben am Blitzen, da hat er die Räume dann auch genutzt. War natürlich wahnsinnig schade, dass Marvin Harrison sich da Ende des dritten Viertels verletzt hat. Sicherlich so ein bisschen der Wendepunkt im Spiel. Ich denke, sonst gewinnt das Ohio State. Und auch so hatten sie ja wirklich die große Chance. Hier waren zwei Touchdowns vorne im vierten Viertel. Da musste ja wirklich viel passieren. Und einiges auch an Glück, muss man, glaube ich, schon so deutlich sagen, dass Georgia da zurückkommt. Ein paar Lucky Plays. Und Ohio State war eigentlich das bessere Team. Aber dafür kannst du dir dann am Ende nichts kaufen, wenn du halt dann den einen Punkt zu wenig machst. Aber für Stroud, um die Frage zu beantworten, für Stroud war das natürlich nochmal eine richtig tolle Bewerbung, weil eben auch gezeigt wurde nochmal, und das muss man ja immer bedenken bei diesen Quarterbacks, die sind eben nicht fertig und die haben natürlich auch noch Möglichkeiten, sich zu verbessern. Und hier hat er einfach auch ein paar Momente gezeigt, dass er jetzt in Sachen Mobilität, Pocket Presence, Plays außerhalb der Pocket, Plays außerhalb der Struktur, dass er da durchaus auch Potenzial hat.
Ja, genau. Also für ihn wirklich perfektes letztes Bewerbungsschreiben. Du hast die beiden schon angesprochen, die beiden Receiver, über die haben wir natürlich auch vorher viel gesprochen, über die es dann auch maßgeblich lief, mit Stroud und den beiden Receivern, wenn man es so sagen will. Bei Georgia wurde der Ball deutlich mehr verteilt auf der anderen Seite. Es war mal ein Spiel, wo sie auch wirklich zurückkommen mussten und bis zum Ende offensiv mitgehen mussten. Das haben wir jetzt auch nicht so oft von ihnen gesehen dieses Jahr. Aber am Ende halt auch wirklich, muss man, glaube ich, wieder sagen, Stetson Bennett mit mehreren entscheidenden Plays in diesem Spiel. Also wir kommen natürlich später auch nochmal auf ihn zu sprechen in der Preview, aber ja, das war schon dann auch gut von ihm am Ende.
Definitiv, war beeindruckend. Gerade am Anfang hat er sehr gut gespielt. Georgia ist herausgekommen und erstmal nur gepasst, was, glaube ich, Ohio State's Defense so ein bisschen überrascht hat. Dann sind sie sehr variabel gewesen. Mhm. Und nur man muss auch sagen, ich habe es wahrscheinlich gejinxt irgendwie negativ, weil ich habe im dritten Viertel noch geschrieben, weil das dritte Viertel von ihm war wirklich nicht gut. Das muss man so deutlich sagen. Da war er inakkurat, da hat er nicht gute Entscheidungen getroffen, sich in der Pocket nicht flüssig bewegt, war irgendwie gehemmt. Und da schrieb ich, naja, das ist jetzt schon das schlechteste Spiel von Stetson Bennett seit längerem. Was dazu führte, dass er dann so aufgedreht hat. Und im vierten Viertel wirklich auch ein paar absolute Keyplays. Ne? Natürlich der lange Touchdown, das war ein einfacher Ball. Aber danach hat man, also der auf Arian Smith, der die auf einen Score ranbrachte. Aber danach hat man gemerkt, da ist wieder das Selbstbewusstsein da. Da hat er dann wieder auch die engen Fenster getroffen. Der eine Ball auf Brock Bowers im letzten Drive und auch der auf Kyaris Dexter. Also die beiden langen Pässe im dann letztlich Game-Winning-Drive waren exzellente Bälle. Da gibt es nichts. Mhm. Und da hat er dann gezeigt, dass er eben doch auch ein ganz schöner Gamer ist. Das wussten wir vorher. Und dass er eben auch diese tiefen Bälle nehmen kann. Das hat er ja immer gemacht. Nur in diesem Spiel hat man das Gefühl, vielleicht ist die Magie jetzt vorbei. War sie nicht. Klar, er hat natürlich am Ende, hat Stroud natürlich nochmal auch mit seinen eigenen Läufen dann eben dieses lange Field Goal dann forciert sozusagen für sein Team. Wobei man vielleicht denkt, dass man da noch ein bisschen besser rankommen muss, wenn man drei Plays noch hat an der 31, dass man da nicht ein Yard verliert, sondern noch ein paar Yards gewinnt. Aber gut, am Ende ist die Geschichte des Siegers und das ist Stetson Bennett. Und er hat jetzt die Chance, sich zum zweiten Mal zum National Champion als Starting Quarterback zu krönen. Das ist nicht so vielen passiert oder nicht so vielen gelungen. Ja, wir hatten das mit McElroy bei Alabama, das war natürlich noch eine andere Zeit. Einige andere, Tommy Frazier bei Nebraska, für mich als Huskers-Fan, aber das passiert nicht so oft und nachher ist Stetson Bennett einer der wenigen, dem sowas gelungen ist, muss natürlich noch das Finale gewinnen. Das wissen wir ganz genau, spätestens seit Silvester, dass das keine so leichte Aufgabe sein wird. Aber ja, er hat Wege gefunden und er hat auch Wege gefunden, das muss man halt dazu sagen. Donald Washington war verletzt raus, Ladd McConkey, sein Slot-Receiver, war angeschlagen und Brock Bowers wurde sehr, sehr gut aus dem Spiel genommen über lange Zeit von der Ohio State Defense und er hat Wege gefunden über die Outside-Receiver, was eben vorher nicht unbedingt die größte Stärke der Bulldogs war, eben im Passing das Spiel dann zu drehen.
Mhm, genau. Und das war ja so ein bisschen das, was man ich glaube, dieses Jahr schon mehr zugetraut hat, aber letztes Jahr auch nicht so zugetraut hat, genau. wir werden, wie gesagt, natürlich auf ihn auch noch zu sprechen kommen. Aber es ist halt schon, man muss es schon so festhalten, dass Georgia eben längst nicht mehr dieses Team ist, was defensiv irgendwie Spiele ersticken muss und halt dann irgendwie offensiv mit dem Run-Game 2017 gewinnt oder sowas, sondern die können halt auch anders. Und das haben sie in dem Spiel gezeigt. Und im ersten Halbfinale eben, wie gesagt, da gab es die Überraschung. Ja, TCU schlägt Michigan 51-45. Auch ein wildes Spiel natürlich. Allein an dem Endstand könnt ihr das ja sehen. Aber auch ein Spiel, wenn man ganz ehrlich ist, eigentlich auch ein Spiel, das TCU über drei Viertel ziemlich kontrolliert hat, oder?
Ja, absolut. TCU hat total verdient gewonnen, meiner Meinung nach. Und für mich ist es auch die größere Überraschung, als wenn Ohio State gewonnen hätte. Ohio State, das fand ich, das hätte eng sein können, einfach aufgrund dieses wahnsinnigen dieser explosiven Passing-Offense. TCU gegen Michigan habe ich mich sehr schwer getan, TCU vorne zu sehen. Ich habe nicht gesagt, dass sie chancenlos sind, aber da muss halt einiges passieren.
Ja.
Und sie haben es kontrolliert, aber das Interessante ist vor allem, wenn mir vorher gesagt hätte, dass Max Duggan, ich muss jetzt kurz die Stats vorlesen, 14 von 29 passt für 225 Yards, zwei Touchdowns, zwei Interceptions, hätte ich gesagt, TCU hat verloren. Definitiv.
Ja.
So. Wenn dann hätte es darüber passieren müssen, aber das dass es TCU gelungen ist, die Trenches zu dominieren. O-Line und D-Line, beziehungsweise Front eher, in dieser 3-3-Defense, das ist absolut beeindruckend gewesen. Und ich hätte nie erwartet, dass gerade Michigans O-Line dann so ins Schwimmen gerät. Mhm. Und da muss man vielleicht auch, ein bisschen Abbitte leisten, dass man betrachten muss, ja, wir haben jetzt gesagt, okay, Michigans O-Line ist etwas, was TCUs Front noch nicht gesehen hat, weil sie eben in der Big 12 spielt, weil es da passlastiger ist und so. Die kennen nicht so eine Power-O-Line, die einfach alles wegschädelt. Auf der anderen Seite hat Michigans O-Line aber eben auch noch nie so eine Defense gesehen, ne, diese Saison. Mhm. Also eine 3-3-Defense, die permanent mit ihrer D-Line slantet und permanent mit ihren Linebacker-Splits. Sie sind ja wahnsinnig viel Risiko gegangen, haben viel Man hinten gespielt und vorne halt wirklich die Hunde, auch gerade Run-Blitzes gespielt. Und damit das Run-Game vom ersten Play abgesehen. Gleich am Anfang hat ja Donovan Edwards diesen sehr langen Lauf gehabt. Da dachte man, okay, geht gleich gut los. Und danach haben sie das eigentlich erstickt. Relativ. Und das fand ich schon beeindruckend. Sie sind halt viel Risiko gegangen. Das hat natürlich hinten dann auch einige Lücken gegeben, die Michigan dann ausgenutzt hat. Michigan hat ja zweimal große Comebacks gestartet, wenn man so will. Und kam immer fast dran, aber haben nie die Führung übernommen. Und wirklich, wirklich mit ja sehr, sehr vielen Twists and Turns, die zwei Pick-Sixes von TCU. Und dann wirklich für mich das entscheidende Play. Michigan gelingt ja das Comeback, wo dann der Running Back von TCU, der Backup, DeMarcado, den Ball fummelt und sie dadurch eben nochmal einen Touchdown machen. Jetzt sind sie auf drei Punkte ran. Ich glaube, war 41-38. Und dann im nächsten Drive 3. und 7 und Michigan callt einen 7-Mann-Pressure, also Blitz. Da habe ich mich gefragt, was das soll. Ich glaube, da waren die noch so sehr in diesem Catch-up-Mode drin, dass sie gedacht haben, wir müssen unbedingt, da kommen Teams oft nicht raus. Sie sind 3 Punkte zurück und es ist Anfang des 4. Viertels. Es ist überhaupt kein Grund, irgendwo so ein Risiko zumindest zu gehen. Mm-hmm. Und da trifft dann Duggan, der wirklich auch im Blitz immer eiskalt agiert hat, trifft dann eben Quentin Johnson mit dem kurzen Pass und der läuft ihn rein.
Ist ja noch, also muss man sagen, der fängt den Ball ja noch im Backfield.
Der fängt
ihn,
genau.
Also, Duggan wirft den Ball ja wirklich so. Genau, der hat ja schon einen Verteidiger direkt vor sich quasi. Und wirft den halt gerade noch so Richtung Johnston und der fängt ihn halt und läuft dann halt, was waren es, glaube 76 Yards, ne?
Irgendwie sowas, ja. Ja, das war ja wirklich ein super Play von Garrett Riley, weil Johnston ja auch wirklich mit der, das war ja so eine Drag-Route, mit der ist aber wieder zurück hinter die Line of Scrimmage gekommen und dadurch durfte auch Downfield geblockt werden, weil der Ball halt hinter der Line of Scrimmage gefangen wurde. Also, das war ja wirklich super gemacht und zugleich eben, dass dieser 7-Mann-Blitz halt zumindest so gut aufgenommen wurde, dass Duggan eben noch zumindest driften konnte nach hinten und den Ball dann losgeworden ist.
Ja.
Aber wie gesagt, trotz allem, die Entscheidung fand ich schon fragwürdig. Kann man natürlich nachher immer sagen, aber da so ein Risiko zu gehen, wenn du gerade rangekommen bist, spielst du doch ein bisschen langsamer erstmal, versuch das Spiel zu beruhigen. Das war ja eh total wild in der Zeit. Das war ja irgendwie in 8 Minuten oder 8,5 Minuten gab es 8 Touchdowns auf beiden Seiten. Mitte drittes Viertel und Anfang viertes war halt komplett Wildwest.
Wenn man sich den Spielverlauf einfach nur die Drive-Chart quasi anguckt, dann ist es halt irgendwie so Touchdown, Touchdown, Turnover, Touchdown und so weiter. Also ja, es war wirklich eine verrückte Phase, aber es war ja wirklich auch so ein Moment dann. Also das war ja der letzte Turning Point so ein bisschen in dem Spiel. Der letzte große Turning Point in dem Spiel, wo man eben wirklich den Eindruck hatte, jetzt sind sie rangekommen, jetzt sind sie kurz davor, jetzt können es doch kippen. Und dann halt dieser ich glaube, es waren 76 Yards Touchdown. Mhm. Das war dann schon so, wo man das Gefühl hatte, da kommen sie nicht mehr ran. Und diese TCU, ich glaube, Cinderella-Story kann man schon so ein bisschen sagen.
Ja, muss man sagen.
Ja, führt halt wirklich ins Championship-Game.
Das Krasse übrigens, ganz kurz an dieser Sequenz, das Krasse ist ja auch, wenn wo du gerade sagtest mit der Drive-Chart, wenn man sich das anguckt, 3 Plays, 6 Plays, 3 Plays, 3 Plays, 2 Plays, 3 Plays und jeweils immer oder fast immer irgendwie über 60 Yards zumindest.
Mhm. Ja.
Da wurde halt ordentlich rausgehauen. Und,
absolut. Und bei TCU, konnte man sich das so ein bisschen vorstellen jetzt vielleicht, natürlich ne, Michigan Defense und so, aber dass Michigan da halt auch dann so offensiv, ohne dass das Run-Game funktioniert, so mithält, war auch, auch irgendwo überraschend. Aber wirklich, also spektakuläres Spiel, wenn ihr es nicht gesehen habt, dann findet natürlich, auf YouTube gibt es natürlich auch immer die ausführlichen Highlights, ich glaube so 15, 20 Minuten Highlights, kann man jedem nur empfehlen, da nochmal reinzuschauen. Die Kickoff-Zeiten waren ja jetzt nicht ideal, haben wir auch drüber gesprochen in der Preview, dass das mit Silvester abends natürlich nicht die beste Zeit war, aber wer es verpasst hat, kann man wirklich nur empfehlen, das nachzuholen. Gut, dann Lass uns mal weiterschauen. Also Georgia gegen TCU eben, lautet das National Championship Game. Das Spiel findet in der Nacht von Montag auf Dienstag statt, also Monday Night gewissermaßen, wenn ihr so wollt. Es gibt ja dann kein Monday Night Game in der NFL mehr. Die NFL Regular Season ist ja mit dem Sonntag dann durch, um 1.30 Uhr in der Nacht auf Dienstag, also früher als das Monday Night Game in der NFL, geht's los. Wir haben uns 5 Punkte überlegt, anhand derer wir das für euch vorbereitet haben, damit ihr wirklich bestmöglich auf die Matchups, die entscheidenden, und natürlich auch auf die Spieler, die dann ja diese Partie mitprägen und wahrscheinlich auch mitentscheiden könnten, vorbereitet seid. Und wir starten mal ausnahmsweise nicht mit den Quarterbacks, wir starten mal auch ausnahmsweise nicht mit der Georgia Front, das haben wir jetzt auch oft genug gemacht, sondern wir bleiben einfach bei Quentin Johnston, über den wir ja gerade schon gesprochen haben. Ja, wir haben ihn ein bisschen vorgestellt schon, großer Receiver, physischer Receiver, definitiv keiner, der Angst vor Kontakt oder der Mitte des Feldes hat, wird ein hoher Draftpick auch sein. Und besonders spannend natürlich ist es, weil Georgia auf der defensiven Seite auch einen großen Cornerback hat, der physisch spielen kann und der vermutlich ehrlich hoch gedraftet werden wird im kommenden Draft. Und das ist Kelee Ringo. Tolles Matchup erstmal auf Papier. Mal gucken, wie oft wir es dann auch tatsächlich bekommen. Aber erstmal natürlich ein spektakuläres Matchup. Auch dann logischerweise was, wo NFL-Scouts wahrscheinlich sehr genau drauf schauen werden. Wie schätzt du das ein? Was denkst du, wer hier die Oberhand behält? Wem könnte das eher liegen? Und dann natürlich auch, wie kritisch wird dieses Matchup sein für das Spiel insgesamt?
Na, ist, glaube ich, schon eins der wichtigsten Matchups. Das war ja, haben wir ja im Halbfinale auch schon so ein bisschen ähnlich gehabt mit Marvin Harrison und Kelee Ringo. Und wir haben gesehen, die Georgia Cornerbacks sind anfällig. Kelee Ringo ist trotzdem ein sehr guter Prospect, überhaupt keine Frage. Und einfach aufgrund seiner Physis, seiner Länge, seiner Schnelligkeit. Aber Quentin Johnston hat eben auch das alles. Der ist ja eben nicht nur ein Big-Body-Receiver, sondern der kann gute Routen laufen, der ist schnell. Ja. Und der hat eben auch Moves. Also wenn er den Ball hat. Und die sind anfällig außen. Kelee Ringo und Kamari Lasseter, der andere Cornerback von Georgia, der ist auch sehr physisch, aber die sind anfällig und vielleicht auch eben anfällig gegen große Receiver, die gute Route-Runner sind. Gut, ist Quentin Johnston nicht ganz der Route-Runner wie Marvin Harrison, aber das gibt es vielleicht auch in der Kombination relativ selten. Das war wirklich abstrus, auch was der da aufgelegt hat in 3/4 und wie er die quasi auf links gedreht hat. Aber das wird ein sehr, sehr wichtiges Matchup sein, denn ich denke, dass sich TCU auch daran orientieren wird, was gegen Georgia funktioniert hat jetzt. Gerade in den letzten Beispielen gegen LSU schon im SEC Championship Game und jetzt eben gegen Ohio State, dass das eben Punkte sind, tiefe Sideline-Shots, etwas, was ihnen sowieso liegt. Das kann man, denke ich, durchaus mal ausprobieren. Und man hat dazu eben ja, neben Quentin Johnston, der eben der Big-Body-Receiver ist, eben diese zwei Speedster mit Darius Davis und Tay Barber. Das heißt, man kann da auch nochmal richtig mit Speed agieren. Vielleicht auch nebeneinander stellen, eben diese Double-Stacked-Formations, die man in der Air Raid oder in der Air Raid von Sonny Dykes ja gerne spielt. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass man die Georgia Defense eben auch außen attackieren wird und will, weil das eben so gut funktioniert hat gegen Georgia in den letzten Spielen. Das sollte man zumindest testen. Und wenn man nun mal den einen richtig, richtig großen Playmaker mit Quentin Johnston hat, dann bin die da ein.
Ja, nee, ganz klar. Also das Matchup natürlich auch, ich hab's ja gerade schon gesagt, aus Draft-Perspektive was, wo man sagt, genau, diese Matchups willst du ja sehen. Das sind ja die, auf die man irgendwie achtet. Du hast jetzt ein bisschen schon angerissen, aber vielleicht noch ein, zwei Sätze dazu. TCU Playmaker gegen Georgia Secondary. Wir haben ja TCU letzte Woche auch schon natürlich ein bisschen vorgestellt mit der Air Raid Offense oder sagen wir halt ihre Variante der Air Raid Offense, weil auch viel verteilt wird, auch wenn sie natürlich diesen klaren Alpha-Receiver haben. Aber so jetzt mal auch strukturell schematisch gedacht, siehst du das als ein potenzielles Problem für Georgia? Weil natürlich auch hier jetzt nicht unbedingt die Offense, die diese Defense jede Woche sieht in der normalen Saison.
Absolut. Es wird, glaube ich, recht spannend zu beobachten sein, ob Georgia das ähnlich angeht wie Michigan. Michigan hat ja auch eine sehr, sehr gute Defense gehabt über die Saison und hat sich entschieden, wir nehmen die Receiver und das Passing-Game tendenziell weg, indem wir die DBs, insbesondere auch die Safeties, relativ weit außen positionieren. Was dadurch passiert ist, die Mitte war völlig frei und TCU ist einfach über diese leere Mitte drüber gelaufen. Mit ihren Running Backs und mit Max Duggan. Also Michigan hatte vorher statistisch eine der besten Run-Defenses des Landes und die wurden ja komplett, also die beiden, Kendre Miller hat sich ja leider verletzt in der ersten Halbzeit, aber auch der Backup DeMarcado ist dann ja wirklich richtig steil gegangen, von dem einen Fumble abgesehen. Die beiden sind zusammen für 207 Yards bei was heißt, 25 Versuchen gelaufen. Das glaube ich nicht, dass das gegen Georgia passiert, weil Georgias Front einfach nochmal besser ist. Das ist, glaube ich, ein bisschen der Punkt. Sie werden es, denke ich, probieren, wenn wieder alles nach außen gezogen wird, dass man eben die Mitte attackiert, vielleicht auch mal mit dem Tight End attackiert oder so, mit einem der Slot-Receiver. Aber sonst, glaube ich, wird das Spiel schon, TCU wird sein Spiel spielen wollen. Ne, die spielen da durchaus auch mit viel Running, wenn es nützt, so wie jetzt in dem Spiel gegen Michigan. Aber so ansonsten werden die halt auch versuchen, weiter eben das vertikale Passspiel da einzubringen. Und da hat man eben verschiedene Spieler, eben Quentin Johnston, der an der Sideline eben auch der Contested Catch, das Monster ist, wenn man so will. Und dann eben die Speedster. Und ich glaube, das hatten sie ja auch ein paar Mal gegen Michigan dann auch wirklich vor Verticals und ähnliche Nummern ausgepackt, dass man wirklich alles tief geschickt hat. Da hängt es natürlich dann davon ab, hält die O-Line so lange. Aber grundsätzlich, denke ich, wird TCU seinem Stiefel da treu bleiben. Und der Stiefel ist ja, das muss man dazu sagen, ist ja wirklich sehr variabel. Das ist ja nicht, nicht einseitig. Genau, ja. Ne? Die spielen ja auch Kurzpassspiel, die spielen viel mit Lauf, die spielen Zone Reads und Options ab und zu. Das ist ja wirklich eine sehr, sehr schwer auszurechnende Offense.
Ja, wir haben es ja auch darüber, wenn ihr vielleicht noch ein bisschen TCU-Offense, sondern ihr euch damit so beschäftigt habt oder die Halbfinals vielleicht noch nicht geguckt habt, wir hatten ja auch da generell ein bisschen über diese Offense in der Halbfinal-Preview gesprochen, weil es ja in Air Raid zwar schon, aber natürlich Air Raid ist jetzt nicht gleich Air Raid. Air Raid kann ja auch mehrere oder hat ja auch mehrere verschiedene Ausprägungen. Bei TCU eben ist dieser Running-Faktor schon auch mit drin, Quarterback-Run-Game eben auch mit drin, aber du hast gerade schon gesagt, vertikale Offense schön und gut, dafür muss halt die Offensive Line standhalten. Und dann kommen wir jetzt doch einigermaßen schnell zur Georgia Front, man kommt nicht drum rum. Glaubst du denn, also TCU, die Offensive Line ist ja nicht schlecht, aber glaubst du, dass diese Georgia Front, Jalen Carter, natürlich der nächste große Name, mutmaßlicher Top-5-Pick, der in diesem Spiel auf dem Platz stehen wird, glaubst du, dass sie das blocken können?
Ja, glaube ich das. Gute Frage. Ich hätte es auch nicht geglaubt, dass sie Michigans Front so gut blocken können. Michigans Front hat keinen Jalen Carter, aber die haben richtig, richtig gute Spieler mit Mike Morris und Co. Und die haben ja auch, oder Massey Smith in, die haben ja gegen viele andere Teams dominiert. Und das war eins wirklich für mich der größten Überraschungen, dass TCUs O-Line so gut war gegen diese Front und auch gegen Blitzes. Und Georgia hat gegen Ohio State Probleme gehabt. Die haben nicht unbedingt schlecht gespielt in der Front, aber waren relativ ineffektiv, sodass eben dann Kirby Smart auch viele Blitzes gecallt hat. Auch von Anfang an, der hat in 45, ich habe es nochmal gesehen, jetzt in 45% der Plays hat er geblitzt. Und das wurde immer mehr im Laufe des Spiels, weil er gemerkt hat, ich komme nicht durch. Und wenn du Stroud in der Pocket lässt, das ist keine gute Idee für eine Defense. Und von daher, ich glaube, dass TCUs O-Line eine Chance hat, gegen diese Front, wenn sie nicht blitzt. Das kann ich mir schon vorstellen, weil eben, wir hatten das ja auch schon besprochen, die Outside-Linebacker, also der Outside-Pass-Rush, der ist dieses Jahr nicht so gut. Nolan Smith ist eben verletzt, fällt die Saison über aus. Die Backups sind solide, aber eben nicht vielleicht auf der Qualität, die man sonst bei Georgia hat. Chase Chambliss, der eine Starter, ist jetzt auch noch verletzt, da muss man abwarten. Das heißt, da ist vielleicht auch ein bisschen ein Depth-Fragezeichen. Und Ohio State's O-Line hat Jalen Carter relativ gut im Griff gehabt, muss man sagen. Der hat seine Plays gemacht, er hat ein paar Pressures gehabt, aber insgesamt, dafür, dass sie halt so All-Out-Passing waren, hat man diese Front ein bisschen müde gespielt. Michael Williams sollte man vielleicht noch beachten, ist ein True Freshman, der auf Defensive End, also 3-4 Defensive End, 5-Tech spielt, der wirklich super hohes Potenzial hat. Das könnte der nächste Star werden. Der hat auch vielleicht noch den, oder womöglich die beste Leistung gegen Ohio State gebracht, aber insgesamt war das nicht ganz überzeugend von der Front von Georgia. Ich denke, das wird auch Kirby Smart so sehen und muss sich überlegen, ich hatte TCUs O-Line nicht so hoch erwartet, sie haben mit Steve Avila halt einen Top-Prospect oder designierten Top-Prospect, das ist natürlich ein super Duell, wenn du einen Top-Interior-Liner Left Guard hast, gegen Jalen Carter, super Duell zum Beobachten für die Draft, macht man wahrscheinlich dann aber eher im direkten Pre-Draft-Prozess, weil man bei so einem Spiel jetzt nicht unbedingt auf ein einzelnes Duell in der Line achtet, zumindest die meisten nicht, ich auch nicht. aber das hat mich sehr überrascht, wie gut diese TCU O-Line damit umgegangen ist und von daher bin ich zumindest ein bisschen reservierter, dass ich jetzt nicht sage, Georgias D-Line wird oder Georgias Front wird auf jeden Fall dominieren, denn dazu war das jetzt auch einfach eine zu gute Vorstellung gegen Michigan.
Ja, genau. Und dann, also du hast Blitzing ja eben schon ein bisschen angesprochen. Blitzing halt dann ist ja dann eben die Gefahr, ne? Also Blitzing schön und gut. Aber zum einen haben wir eben nun mal mit Duggan einen Quarterback, der das auch handeln kann. Natürlich in einem gewissen Rahmen, aber der es auf jeden Fall gezeigt hat, dass er es handeln kann. Und du kriegst natürlich dann noch viel mehr, diese 1-gegen-1 Matchups, Receiver gegen Corner, je nachdem, wie aggressiv du blitzt. Und das ist halt, also jetzt haben wir eben sehr, sehr viel, sehr, sehr positiv über die Georgia Defense gesprochen und sie war ja auch über weite Teile der Saison wieder sehr, sehr, sehr stark. Aber das ist halt vielleicht schon auch ein Matchup, wo es so ein bisschen Ritter auf der Rasierklinge vielleicht sogar werden könnte, oder?
Ja, würde ich auch sagen. Kann Ritter auf der Rasierklinge werden, insbesondere, weil man ja eben nicht nur, das sollte man vielleicht noch dazu erwähnen, weil man ja nicht nur die Outside-Receiver, also einen Quentin Johnson dagegen einen Kelee Ringo hat, sondern eben auch die Slots, und das bewegt sich ja in dieser Offense relativ viel, da wird ja wild umhergeschoben, die hat man dann relativ oft gegen die Safeties stehen. Und das war ja auch bei Ohio State so. Die haben ja auch Marvin Harrison oder Emeka Ibuka ab und zu nach innen verschoben und haben sie dann gegen Malachi Starks, das ist ein total talentierter True Freshman Safety, aber halt ein Safety, der eben gegen Top-Receiver antritt, das kann halt schief gehen. Und Georgia geht dieses Risiko auch oft ein. Das hat man gegen Tennessee auch gesehen. Da haben sie eben dann auch einen Jalin Hyatt mit innen dann eben mit den Safeties verteidigt. Und von daher, da ergeben sich Matchups. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum Smart sich dann entscheidet, doch mehr zu blitzen, damit man eben diese Matchups nicht zu sehr exploiten kann. Aber das ist Ritt auf der Rasierklinge, definitiv. Und das war ja gegen Ohio State auch. Da ist ja auch ganz viele Blitze sind nicht durchgekommen. Und wenn am Ende, muss man vielleicht auch so sagen, wenn am Ende eins von diesen drei Plays, die Ohio State an der 31 hat, wenn einer dieser Pässe ankommt, zwei Pässe haben sie probiert, einen Lauf, dann ist das Ding wahrscheinlich verloren. Also das, und da hat Smart dann alles reingeworfen, weil er ja auch irgendwie ahnte, wenn man jetzt abwartet, dann nimmt einen Stroud auseinander. Und Max Duggan hat bewiesen, dass er gerade in der Pocket einfach auch wirklich sehr, sehr gut sich bewegt, dass er nicht sofort ausbricht. Das war vielleicht auch nochmal ein großer Unterschied, fand ich bei J.J. McCarthy schon ein bisschen auffälliger, dass er ganz selten, auch wenn der Druck noch gar nicht da war, dass er nicht in die Pocket gesteppt ist, sondern gleich nach außen ausgebrochen ist. Max Duggan kann in der Pocket wirklich sich auch sehr, sehr gut bewegen. Von daher finde ich mega spannend zu sehen sein. Vielleicht sogar die spannendste Frage rein strategisch. Wie viel Risiko geht Kirby Smart in der Defense?
Genau, also das ist absolut eine der großen Storylines. Klar, wenn jetzt das doch irgendwie ein Spiel sein sollte, wo Georgia mit der Defensive Line auf einmal mit den Vieren das irgendwie dominiert, dann ist das natürlich eine andere Geschichte. Aber das könnte eine der interessanten Storylines sein. Und wir können es ja auf der anderen Seite des Balls gerade umdrehen, weil wir ja da auch dieses, was wir jetzt so ein bisschen schon angesprochen haben in der Rückblick, auf die Halbfinals, aber ja auch eigentlich ein sehr, sehr spannendes Duell Front gegen Line und so ein bisschen die Frage, wie aggressiv sie es auch spielen wollen. Das haben wir ja hier eigentlich auch. TCU eben mit dieser 3-3, du hast es vorhin schon angesprochen, wir hatten, glaube ich, auch vor den Halbfinals drüber gesprochen. Und mit der sie eben tatsächlich auch Michigans Run-Game ziemlich gut gestoppt haben. Dieser eine Big-Play-Run eben, aber ansonsten wirklich nicht viel. Sie haben die Pass-Rushing-Qualität mit Horton allen voran. Siehst du das potenziell als wirklich auch ein Problem für die Georgia O-Line, oder ein Problem, das Match entscheidend sein könnte?
Vor einer Woche hätte ich gesagt, nein, jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher.
Ja, ist also, wirklich so.
Weil auch Georgia kennt eine solche Defense nicht so in der Ausprägung. Also ja, es gibt Teams in der SEC, die das laufen. Gegen Mississippi State haben sie jetzt nicht gespielt. Ist auch ein bisschen anders aufgebaut. Aber dass du eine Dreierline hast und dahinter drei Linebacker, wo du nicht weißt, wer kommt und wer nicht. Und ich habe jetzt nochmal auch ein paar Plays mir angeguckt von der, sagen wir mal, Hinter-Offense. Wie nennt man diese Kamera? Du bist bei sowas besser. Die sozusagen hinter dem Quarterback Position ist. Weißt du, was ich meine? Wie schwer es für die Michigan O-Line war, zu sehen, wer kommt und wer nicht. Die haben ja alles geschickt. Die haben auch immer mal wieder Cornerback-Blitz, Nickel-Blitz oder so und dann wieder andere in Coverage droppen lassen. Oder eben dann dahinter oder viel geschickt und dahinter Man gespielt. Es ist so schwer gewesen, zu sehen, wer kommt, wer nicht, wen übergebe ich oder übernehme ich, wessen meine Blocking-Responsibilities. Und da muss auch erstmal Georgias O-Line, die auch eigentlich eine sehr gute O-Line ist, haben wir ja auch drüber gesprochen, die muss erstmal zeigen, kommt sie damit klar. Weil das hat Michigans O-Line, die womöglich beste des Landes, komplett überfordert. Und man merkte richtig, die waren ratlos. Die wussten nicht, wie sie agieren sollten. Die haben ihre Selbstsicherheit verloren. Und diese TCU-Defense hat sicherlich nicht ansatzweise das Talent der anderen Defenses in den Playoffs gehabt, aber das ist ja eben nur ein Teil der Geschichte. Die Unit ist halt, funktioniert als Unit gut. Das ist ein angesprochener Dylan Horton vorne, ein wirklich exzellenter Pass-Rusher, der aber viel eben auch gegen den Lauf arbeiten muss, weil er eben in der Dreierline spielt. Und dahinter eben diese drei Linebacker und insbesondere die beiden Äußeren, Johnny Hodges und Dee Winters. Und Dee Winters hat ja eh ein fantastisches Spiel gemacht. Der war immer im Backfield und vor allem, was wirklich beeindruckend war, wie gut das Timing der Blitzes war. Und das hat man immer auch im Vergleich zu Michigan gesehen. Bei Michigan wurden, die kamen dann an die Line und mussten dann abstoppen und dann sah Duggan natürlich, naja, okay, da kommt wahrscheinlich jetzt einer oder zwei Linebacker. Und die kamen halt wirklich, die haben halt wirklich das exzellent getimed und kamen immer durchgeschossen. Da bin ich sehr gespannt, ob das nochmal so gelingt. Ich gehe sicher davon aus, dass sie es riskieren werden, weil natürlich Georgia in diesem Spiel, gerade am Anfang haben sie es gegen Ohio State ja auch gemacht, zunächst mal auch wieder den Run wieder sehr stark einbinden wird oder relativ stark einbinden wird. Den haben sie ja dann erst aufgegeben in der zweiten Halbzeit, als es nicht mehr so gut klappte und sie 14 Punkte in Rückstand lagen. Aber dass diese Run-Blitzes, gerade die Run-Blitzes, dieser Linebacker, das wird ein ganz, ganz wichtiger Moment sein, ne? Dass man dann eben Georgia doch in Third and Longs belässt oder die da rein zwingt. Und klar, Stetson Bennett ist jemand, der vertikal denkt, aber das wird halt nicht immer gut gehen. Und das wird wahrscheinlich schon, denke ich mal, auch wieder so ein bisschen der Modus operandi von TCU sein, dass sie eben Risiko gehen müssen in der Defense.
Ja, genau.
Weil sie vielleicht außerhalb der beiden Cornerbacks nicht das ganz große Talent als Unit haben. Ja. Aber eben sehr gut funktionieren so.
Genau, also das ist so ein bisschen natürlich irgendwo ein Talent. Also ich glaube, jeder weiß, dass Georgia mehr Talent hat sozusagen. Auch in diesem Matchup, wenn wir jetzt auf die Line of Scrimmage gucken. Aber es sind ja wirklich eben Wege, um drum herum zu arbeiten. Und wir hatten uns das eben ja vor dem Michigan-Spiel gefragt. So, ja, nur Defense, die sie noch nicht kennen und so. Wie gehen sie damit um? Wie funktioniert das? Und wie du es gesagt hast, ein bisschen hier ein bisschen lässt sich das hier natürlich auch anwenden, weil Georgia jetzt auch nicht unbedingt gewohnt ist, gegen so eine Front zu spielen. Und das ist auch wirklich was, deswegen spreche ich da auch manchmal eigentlich gerne drüber in so Previews, weil es ist halt wo jeder drauf achten kann, wenn das Spiel läuft. Weil das ist das eine, was du immer siehst eigentlich, ist ja die Front. Also da könnt ihr echt drauf achten, wie sich die Front aufstellt für TCU, wann sie wen blitzen und dann eben natürlich, wie auf der anderen Seite Georgia diese Blitzes dann, wie sie damit umgehen, wie sie die blocken können. Was die Playmaker bei Georgia angeht, gibt es ja noch ein größeres Fragezeichen. Donald Washington ist mit einer Knöchelverletzung fraglich. Ich habe jetzt vorhin noch mal geschaut, also vorhin in unserem Sinne ist jetzt Donnerstag. Da gab es noch kein Update. Vermutlich Richtung Wochenende wird es dann da irgendwann mehr geben. Wir haben ja auch schon viel über die zwei Tight-End-Sets bei Georgia eben gesprochen mit Washington und Brock Bowers. Könnte ein bisschen in Gefahr sein für dieses Spiel. Es klingt wirklich so, als wäre es eine 50-50-Frage aktuell, ob Washington spielen kann. Lass uns vielleicht kurz damit anfangen, wenn Washington spielen kann, und wir das jetzt so ein bisschen mal erweitern, diesen Front für TCU versus eben diese Offense, ist es was, wo du denkst, dass das TCU eher größere Probleme bereitet, wegen der Art und Weise, wie sie spielen, weil jetzt zwei Tight-End-Sets wahrscheinlich auch nicht unbedingt das ist, was diese Defense so allzu regelmäßig sieht. Und dann aber auf der anderen Seite eben, ist es vielleicht auch was, womit sie gut umgehen können, weil sie eben auch mit dieser Front einigermaßen flexibel sind.
Ne, ich glaube schon, dass es erstmal ein Problem ist, weil du, also diese Titans und diese zwei auch sehr unterschiedlichen Titans, rein staturmäßig schon, ist TCU nicht gewohnt und das haben wir ja auch bei sehr guten Units gesehen, nicht gewohnt ist oft einfach ein Unwägbarkeitsfaktor und das, glaube ich, kann hier der Fall sein. Also ich bin noch ein bisschen skeptisch, wie fit dann Donald Washington ist, weil er ja doch relativ schnell raus ist und da gab es auch überhaupt keine Diskussion, dass er wiederkommt dann relativ bald. Kam ja dann die Nachricht, okay, Donald Washington, gut, am Anfang sind dann fast alle questionable, wenn sie nicht irgendwie wirklich gerade den Fußbruch haben oder so. Und das, aber gerade so ein Typ, der dann vielleicht auch ein bisschen, der muss ja nicht immer so lang angespielt werden, der kann ja auch viele, oder könnte ja auch kurze Pässe über die Mitte und so, der könnte natürlich ein bisschen dieses Blitzpotenzial der Linebackers nehmen, denn die Safeties oder der Nickelback, Millard Bradford, der auch sehr viel blitzt, die sind natürlich in einem, sagen wir mal, Size-Mismatch der krasseren Sorte gegen ihn mit seinen 6-7. Georgia muss halt gucken, dass sie Brock Bowers einbinden. Das war ein großes Problem, dass das gegen das Ohio State den wirklich lange aus dem Spiel genommen hat. Gab dann ein, zwei Plays, am Ende eben auch im entscheidenden Drive. Ein ganz wichtiges, was er gemacht hat. Vorher auch einen ganz wichtigen Fourth Down. Aber das ist halt, das müssen sie besser hinkriegen. Notfalls eben mit diesen Pässen in die Flat, die sie gern spielen mit ihm, weil er eben natürlich auch den Speed hat, eben daraus mehr zu machen. So. Ja. Das muss Georgia auf jeden Fall hinkriegen. Ich fand den Gameplan eigentlich sehr gut von Todd Monken am Anfang, auch sehr variabel und unausrechenbar, dass sie eben mit Passing rausgekommen sind, nachher das Run-Game nachgeschoben haben, hat beides auch sehr gut funktioniert in der ersten Halbzeit. Aber du musst Bowers einbinden. Und das Problem ist halt, dass von deinen drei, sag ich mal, besten Playmakern im Passing-Game, du hast Bowers, du hast Dana Washington, du hast Ladd McConkey, den Slot, und Ladd McConkey ist angeschlagen, der hat nur halb gespielt und das sah nicht gut aus, das sah halt alles limitiert aus und Dana Washington wird es wahrscheinlich auch sein. Das heißt, du musst dir überlegen, du musst einfach andere Wege finden als Georgia und die haben sie ja gefunden, indem sie das Outside-Passing-Game stärker gemacht haben. Hat wahnsinnig geholfen, dass A.D. Mitchell wieder fit war, der beste Outside-Receiver, der ja fast die ganze Saison gefehlt hat. Das ist ganz, ganz wichtig gewesen. Und sie haben halt eben Roleplayer eingesetzt. Arian Smith, der hatte 3 Bälle gefangen in der ganzen Saison, habe extra nochmal nachgeguckt, war der entscheidende Spieler mit den 2 Big Plays, mit den 2 langen Pässen, weil der einfach Speed hat. Dann, okay, ist vielleicht ein inkonstanter Receiver oder nicht so gut im Route Running, habe ich mir jetzt nicht angeguckt, aber ich würde mal annehmen, wenn der alles so gut könnte, wie er Speed hat, dann wird er wahrscheinlich mehr spielen. Da musst du eben solche Matchups finden oder kreieren. Oder eben Kenny McIntosh, die haben einfach einen sehr tiefen Running Back Room mit 3 talentierten Runnern. Kenny McIntosh kann halt auch Receiver spielen, hat ja eben diesen Receiver-Screen dann reingelaufen gleich am Anfang. Bewegt sich auch wie ein Receiver oft. Das heißt, du musst vielleicht einfach deine Playmaker irgendwie wirklich variabel gestalten, wenn du Bowers nicht einbinden kannst. Ich gehe davon aus, dass sie es jetzt mehr tun werden in dem Spiel. Und wenn du eben vielleicht 2 deiner 3 Top-Targets auf Receiver und Tight End, wenn die halt angeschlagen sind, dann musst du einfach andere Wege finden. Und sie haben die Wege, ne? Sie haben genug Qualität da. Vielleicht nicht diese Überqualität wie Ohio State, aber sie haben einfach viele gute Spieler, die man eben dann gewinnbringend in bestimmten Rollen einsetzen kann.
Genau, das ist halt so das Ding. Sie haben halt eben diese Roleplayer, die, wie du es gesagt hast, die man im Halbfinale eben auch viel gesehen hat. Ich fände es sehr, sehr spannend, muss ich sagen, zu sehen, eben wie TCU auf diese, wenn Georgia wirklich mit den 2 Titans primär agiert. Weil das natürlich die Dynamik auch einfach nochmal ändert. Und ja, sie können halt mit dieser 3-3er-Front, wir haben es jetzt gegen Michigan gesehen, sie können den Run damit auch gut verteidigen. Aber es ist natürlich nochmal was anderes. Jetzt sagen wir mal, die O-Line-Qualität ist ungefähr vergleichbar, Georgia, Michigan. Wenn du halt 2 dieser Titans da drauf hast. Und wir haben es ja schon auch schon angesprochen, manchmal auch noch einen Blocking Receiver dazu hast, der das auch kann.
Ja.
Ist natürlich dann nochmal für so eine Front, die nochmal das gut gemacht hat, aber die natürlich irgendwo auch ein Stück weit auf Physis dann, auf Speed und nicht unbedingt auf Physis immer ausgelegt ist, wäre das natürlich ein sehr, sehr spannendes Matchup. Und die so ein bisschen die Frage, können sie den Run da auch verteidigen? Oder öffnet das dann irgendwie ganz, ganz viel für Georgia und TCU kommt dann auf diese Art und Weise ins Frame? Und sie können vielleicht gar nicht so aggressiv spielen, wie sie es wollen, weil sie ihre Ressourcen woanders hin packen müssen.
Das ist wirklich die entscheidende Frage. Man muss natürlich dazu sagen, Michigan hat zwar vielleicht nicht Bowers und Washington, aber mit Luke Schoonmaker und Loveland, dem True Freshman, auch sehr talentierte Titans gehabt. Schoonmaker ist früh ausgefallen, das ist ein großes Problem gewesen, weil sie dann halt mit ihren Blocking-Titans spielen mussten. Die können halt gut blocken, aber die sind natürlich keine so eine Gefahr im Receiving-Game. Ich fand, dass TCU das sehr, sehr gut gemacht hat gegen diese Titans. Und von daher, wie gesagt, ist nochmal eine andere Qualität, gerade weil Bowers eben letztlich ein verkappter Receiver ist, wenn man so will, von seinen Skills. Aber die Chance ist da, dass TCU das hinkriegt, gerade natürlich, wenn Washington limitiert ist. Vielleicht läuft er auf, aber ist eben, der ist ja auch sonst nicht so viel im Passing eingesetzt worden, wie ich es getan hätte persönlich. Aber wenn er limitiert ist, werden sie da attackieren, denke ich auch. Gerade über ihn, weil wenn du irgendwie einen schlechten Knöchel hast, dann wirst du eben auch im Blocking. Das wird dich total stressen irgendwie. Und wenn du dann über die Seite auch noch vielleicht noch einen mehr schickst oder so und er dann ganz schnell lateral irgendwie reagieren muss oder so, ich denke, dafür haben sie was parat. Aber das ist natürlich wirklich ein sehr, sehr spannend zu beobachtendes Matchup.
Und das ist natürlich auch wieder was, wo man gut drauf achten kann. Also Daniel Washington findet man meistens auch ganz gut, wenn er auf dem Feld steht.
Ist nicht so schwer, genau.
Wie der sich halt bewegt, das wird auch einer sein, der Richtung Draft dann mega spannend wird. Ja. Also mit den Tools, die der hat, der könnte halt ein Top-20-Pick auch sein. Das ist wirklich ein. Man sieht die Zahlen nicht unbedingt immer in der Offense, aber ne, was der werden kann in der NFL dann, ist kaum ein Limit irgendwie drauf.
Also du hast ein 6'7", 275, nehmen wir jetzt auch mal die Zahlen, die angegeben sind, Tight End, also quasi ein Tight End, der fast ein O-Liner ist, der sich aber so bewegen kann, der hurdelt, also einfach ein so krasser Athlet, der auch wirklich sehr gute Fangen, der hat ab und zu mal ein Problem mit Drops gehabt, aber der kann halt auch wirklich diese spektakulären, einen riesen Catch-Radius, das heißt, du hast einfach ein geborenes Mismatch, der natürlich dazu ein exzellenter Blocker ist und das ist halt das, was er bei Georgia, wenn du eben Brock Bowers als diesen Move-Tight End hast, der 6'4", 230, aber eher so ein H-Back-Typ, der Routen laufen kann wie ein Receiver und auch sonst eigentlich ein Game-Breaker ist wie ein Receiver, da kannst du es dir halt leisten, dieses Riesen-Mismatch einfach als extra O-Liner zu benutzen. Und das kann er ja exzellent. In der NFL, glaube ich, ich glaube auch, dass der viel, viel höher gehen wird, als seine Zahlen meinetwegen nahelegen, seine Receiving-Zahlen, weil sie das einfach bei Georgia nicht so eingesetzt haben. Wie gesagt, ich hätte es mehr getan, ich hätte beide einfach mehr gefeatured. Aber das ist, wenn der auch nur ansatzweise gut läuft, und darauf wird es bei so einem Spieler wohl oder übel hinauslaufen, das ist nun mal das, wie soll ich sagen, sind oft Kriterien, die für die Scouts dann wichtig sind, dann ist der auf jeden Fall ein First-Round-Kandidat, ja?
Ja. Ja, genau. Dann, jetzt haben wir noch gar nicht über sie wirklich gesprochen, aber wir müssen natürlich auch zum Abschluss auf die Quarterbacks noch schauen, also unseren letzten Punkt hier. Bisschen haben wir sie angesprochen bei den Recaps, bisschen haben wir natürlich auch letzte Woche schon drüber gesprochen. Max Duggan für TCU, ja, Halbfinale war so ein bisschen up and down, sicherlich auch Fehler drin gehabt, aber er hat halt die Plays dann im entscheidenden Moment gemacht. Wir wissen, dass er den Ball laufen kann. Den Faktor haben wir jetzt noch nicht so richtig intensiv gesprochen, aber könnte das hier vielleicht dann auch wirklich einen Unterschied machen, gerade wenn wir davon sprechen, wie TCU vielleicht mit der Georgia Front umgeht an der Line of Scrimmage.
Muss es, glaube ich, sogar. Also Max Duggan ist eben ein sehr guter, ein mobiler Quarterback, ein sehr guter Läufer und eben auch ein Powerläufer. Ne, der schmeißt sich in alles rein. Das hat er ja auch hier gemacht. Der hat dann, wenn man dann die Sacks wegnimmt, hat er auch als Läufer ein sehr gutes Spiel gemacht. Hat vielleicht jetzt im Passing, wie gesagt, das wollte Michigan ihm nehmen. Das haben sie zum Teil geschafft, bis auf ein paar Big Plays. Als Läufer war der enorm wichtig und einige, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, ob es Massey Smith war, ein oder zwei Spieler aus der Michigan Front haben gesagt, das war halt wahnsinnig schwer zu verteidigen, dieses Laufspiel, weil sie diese Running Backs, die sowohl Speed als auch Power haben und dann eben Zone Reads mit Max Duggan als Extraläufer, das ist nicht ohne. Und das wird gegen Georgia womöglich auch eine Rolle spielen. Das Problem ist, dass sich Georgias Front in der Run-Defense nochmal für eine Ecke stärker halte als Michigans. Obwohl Michigans auch ähnliche Zahlen hat. Aber das ist gegen die, das hat ja auch Ohio State relativ schnell eingesehen, na, lassen wir das mit dem Laufen. Das würde ich an TCU-Stelle nicht in der Form machen, weil du eben mit Duggan nochmal eine andere, wie gesagt, sie haben es ja mit Stroud nachher bei den Scrambles auch gemacht, aber Duggan ist natürlich nochmal ein anderer Runner als Stroud. So, da müssen wir nicht drüber reden.
Ja.
Und Das wird auf jeden Fall ein X-Faktor sein. Sein Laufspiel, wie eigentlich in allen anderen Spielen auch, die jetzt wichtig waren. Das ist einfach eine schöne Geschichte, ne? Dass du, also
total,
wenn man jetzt auf beide auch mal guckt, ne, du hast jetzt nicht die absoluten Top-Prospects, sag ich mal. Max Duggan wird vielleicht besserer sein als Stetson Bennett, aber du hast jetzt eher so nicht diese Über-Quarterbacks im National Championship Game, auch wenn sie jetzt beide Heisman-Finalisten waren, aber jetzt von der Geschichte her. Ne, der eine ist ein ehemaliger Walk-On, Stetson Bennett, der dann erst zu einem JUCO, also einem Junior-College gegangen ist, zurück zu Georgia, sich da gegen viele Hochkarätige den Starter-Posten erkämpft hat und Max Duggan mit angeborenem Herzproblem musste deswegen operiert werden, verliert am Anfang der Saison die Quarterback-Competition gegen Chandler Morris. Das ist natürlich einfach so eine tolle Geschichten natürlich auch, ne? Dass du solche Spieler dann eben als die beiden Quarterbacks im National Championship Game hast.
Total, ja. Also, und TCU, das passt ja eh alles so in diese ganze Cinderella-Storyline eben mit rein. Bennett noch kurz auf der anderen Seite. Ich meine, er ist halt wirklich mehr, das haben wir jetzt, hast du auch schon einige Male dieses Jahr gesagt, im Laufe der Saison, er ist halt wirklich mehr als ein reiner Verwalter. Jetzt das Halbfinale hat das ja auch nochmal eindrucksvoll unterstrichen. Er bringt natürlich die Erfahrung auch mit, auch auf dieser Bühne, was dann ja logischerweise auch ein Faktor sein kann. Wir haben jetzt, ja, so diese Defense eben, die jetzt nicht unbedingt, was jetzt nicht unbedingt auch gewohnt ist, was er jetzt nicht regelmäßig sieht. Aber eigentlich, weiß nicht, wie es dir geht, aber eigentlich bei Bennett geht man mittlerweile, finde ich, in solche Spiele rein und macht sich tatsächlich relativ wenige Sorgen, oder?
Ja, komisch, oder?
Ja, total.
Wenn man das so im Lauf der letzten zwei Saisons bedenkt, da hat man immer gesagt, okay, das ist der eine Punkt oder der eine Faktor, der Georgia vielleicht ein bisschen zurückhält. Und das kann man so nicht mehr aufrechterhalten. Schon lange nicht mehr, ehrlich gesagt. Hm. Und trotzdem hat er natürlich seine Limitationen, müssen wir nicht drüber reden. Aber er hat eben einerseits dieses Downfield-Passing-Game, was Michigan ja auch schon gezeigt hat, womit man TCU beikommen kann. Das hat ja McCarthy wirklich auch sehr gut gezeigt und das ist Stetson Bennetts eine Qualität und die andere, er ist einfach auch ja ein absoluter Gamer und eben ja auch mobiler, als man denkt. Der ist ja keine Pocket-Statue, sondern der nimmt ja vielleicht jetzt nicht so planmäßig durch viele Zone-Reads oder so wie Duggan, aber der nimmt ja durchaus die Beine in der Hand und das könnte eben auch da vielleicht noch ein Extra-Faktor sein, dass er jetzt dann vielleicht ein, zwei Sweeps über außen, hat er ja gegen Ohio State auch gemacht, einen Touchdown gelaufen, dass er sowas vielleicht auch nochmal dann einbringt, weil jetzt, wenn du das Playbook lernen musst, dann jetzt im letzten Spiel, ne? Danach ist es vorbei, also vielleicht erleben wir da auch noch irgendwas mit Stetson Bennett. Ja, eine großartige Geschichte. Also das muss man dazu sagen. Es wird wirklich, was die beiden Quarterbacks angeht, ist was ganz Ungewöhnliches, ein total ungewöhnliches Ende der Saison. Wir haben halt viel damit gerechnet, dass wir eben einen Bryce Young oder einen CJ Stroud oder vielleicht auch einen Caleb Williams oder so im Finale sehen. Jetzt haben wir diese beiden Kandidaten und das meine ich überhaupt nicht despektierlich. Das ist total spannend und Wär natürlich schön, wenn sich der Außenseiter durchsetzt. Stetson Bennett hat, du hast es gesagt, hat die Erfahrung auf der großen Bühne, hat eben ein quasi Game-Winning-Drive gegen Alabama letztes Jahr aufs Parkett gezaubert. Ja, schwierig. Andererseits wollen wir natürlich auch, müssen wir vielleicht auch nochmal erwähnen, weil wir es hier noch nicht getan haben, wenn TCU nochmal gewinnt, kriegen wir nochmal so ein drogeninduziertes Video, ne? Also
ja,
die also Mediaabteilung ist da natürlich speziell.
Ja, absolut. Also, und ich meine, also die Storyline, da haben wir es ja ein bisschen schon umrissen, die Storyline liegt ja wirklich auf der Hand zu Georgia als natürlich Powerhouse in puncto Talent, amtierender Champion und so weiter, zig Draft-Prospects. Und TCU eben, einfach um das auch nochmal so ein bisschen in Perspektive zurück. Das war letztes Jahr ein 5-7-Team. Die waren bis Oktober nicht mal gerankt. Dieses Jahr, ja, genau. Und Saisonprognose, ich habe extra auch nochmal geguckt, Saisonprognose für TCU war so meistens irgendwo im unteren, in der unteren Hälfte der Big 12 irgendwo. Also,
durchschnittlich Platz 7 in der Big 12. Und 5-7 letzte Saison, also negative Bilanz, kein, nicht mal irgendein kleines Bullion und neuer Coaching-Staff, komplett neu alles mit Sonny Dykes. Hat niemand was von erwartet.
Genau.
Also, ja, wirklich absolut abgefahrene Geschichte.
Total, total. Und eben auch während der Saison, diese Achterbahn-Siege, diese Last-Minute-Geschichten. Und jetzt stehen die halt im National Championship Game. Und das ist einfach wirklich eine coole Story. Wir hatten es ja vor dem Halbfinale gesagt, dass es irgendwie auch mal fun ist, dass halt so, dass halt nicht Alabama jetzt wieder ist. Oder halt nicht, jetzt nichts gegen Alabama, aber halt, ne, irgendein Team, das man, oder Clemson oder wen auch immer, die halt in den letzten Jahren immer dabei waren, sondern mal so ein ganz anderes Team, das noch nie in den Playoffs war. Und jetzt halt wirklich so eine absolut, das wäre natürlich eine irre Story, wenn die das wirklich gewinnen. Sie werden der Außenseiter sein. Georgia ist der Favorit, aber jetzt haben wir das gesehen im Halbfinale, was passieren kann auf beiden Seiten, dass Georgia defensiv wackelt, was TCU offensiv und auch defensiv eben machen kann gegen ein Team, wo man vorher gedacht hätte, ja, das wird wahrscheinlich schwierig. Wenn ich mich richtig erinnere, TCU war ja größere Außenseiter gegen Michigan als Ohio State gegen Georgia. Also sie waren wirklich der größte Außenseiter, sie haben es im Halbfinale gewonnen. Und jetzt haben sie die Chance, das wirklich halt diesen Titel zu gewinnen. Nochmal in der Nacht auf Dienstag, 1.30 Uhr, geht es los. Gibt's noch irgendwas, das du hinzufügen möchtest? Gibt's noch irgendwas, was du den Leuten an die Hand geben willst?
Naja, nicht als Werbung, aber jetzt in dem Spiel sind sie laut Wettanbietern nochmal deutlich größere Außenseiter als gegen Michigan. Nämlich mit 12,5 Punkten, das ist natürlich schon einiges. Aber das sollte einen nicht davon abhalten, einzuschalten. Also das, dieses Team, die hätten längst raus sein müssen. Nach jedem normalen Maßstab in der Saison hätten sie mindestens sich irgendwo eine Niederlage mehr holen müssen. Haben sie nicht. Vielleicht ist es die Magie, die sie auch noch jetzt dieses Spiel überträgt. Und Georgia kennt dieses Team nicht. Und diese Art zu spielen nicht. Das sind so die Hoffnungen, die man sich auf ein spannendes Spiel baut. Und sie haben sich ja bewahrheitet gegen Michigan. Mehr als bewahrheitet.
Ja.
Wer weiß.
Ja, also wirklich. Tolles Spiel eigentlich, wenn ihr die Gelegenheit habt. Wenn ihr vielleicht eh sonst Monday Night in der NFL guckt, dann ist ja fast der gleiche Rhythmus. Sogar ein bisschen früher. Kriegt ihr hinten raus eine Stunde mehr Schlaf noch. Und dann bleibt uns eigentlich wirklich nur noch euch ganz viel Spaß schon mal zu wünschen bei dem Spiel. Wir werden dann, wie ihr das ja jetzt mittlerweile wahrscheinlich kennt, wenn ihr schon länger dabei seid, eine kleine Pause mit dem College-Update machen, aber sind mit Sicherheit rund um die Draftzeit wieder auch zurück. Also da werden wir bestimmt auch Folgen wieder haben, die wir dann hier in dem Format besprechen. Ihr wisst es ja, die Zeit zwischen Free Agency und Draft ist einfach limitiert. Wir werden nicht alles in den regulären Folgen besprechen. Wir werden irgendwas wieder hier auch machen. Letztes Jahr hatten wir zum Beispiel auch die Titans, glaube ich, hier gemacht. Offensive Line, traditionell.
Traditionell davor. O-Line, Titans und Linebacker, also Off-Ball-Linebacker. Genau. Und letztes Mal hatte ich ja Christoph auch netterweise noch vertreten bei der O-Line.
Stimmt, ja, richtig. Ja,
zumindest als Moderator, von daher. Mal gucken, wie es diesmal läuft.
Das stimmt, ja. Genau. Bis dahin auf jeden Fall. Nochmal viel Spaß. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.